einer neuen Folge von Offenbar, dem bärtigsten Biblecast im Web. Heute auch wieder mit Simon.
Und dem Lukas. Bärtig guckt der Bart unter seinem Mikro hervor.
Ja, schade, dass es keiner sehen kann. Ja. Was ihr auch gerade nicht sehen konntet, ist, wir haben ja so eine tolle Routine. Ne, das ist wie beim Film, wo man dann noch kurz die Klappe abfährt zum Start, damit man später auch Audio und Video miteinander synchronisieren kann. Da klatschen wir eigentlich immer, aber Simon hat sich schwer verletzt, ja, der hat sich den Zeigefinger in der rechten Hand verstaucht und er kann weder schnipsen noch irgendwie aufschlagen und irgendwie hat er es gerade so hingekriegt, ein halbwegs lautes Geräusch zu machen, indem er sich auf den Kopf geschlagen hat. Tolle Szene.
Also doch, ich kann schnell mit der rechten Hand, die verstaucht ist.
Ja, super. Kannst du nicht dieses, was Ali G immer macht, so diese Hand so schlaksig?
Ich bin tatsächlich mit der linken Hand, obwohl ich Linkshänder bin, kann ich diese ganzen Bewegungen nicht. Ich kann mit der rechten Hand trommeln, ich kann mit der zupfen, ja, ich kann diese ganzen krassen filigranen Bewegungen mit der rechten Hand besser als mit der linken. Das ist es ist ein bisschen albern, ja.
Okay, bevor ich noch dazu neige, pubertäre Fragen zu stellen, ob es deswegen um eure Ehe schlecht bestellt ist, gehen wir lieber schnell weiter. Alter. Ansonsten wird mich dein Bruder wahrscheinlich wieder liebevoll steinigen wollen. Und das wollen wir ja nicht. Wie sieht es eigentlich aus? Du hast demnächst deine Abschlussarbeiten vor dir?
Naja, also nee. Also eigentlich müsste ich dir die Frage stellen, weil du bist ja der Typ, der gerade mega am Ackern ist, ja. Nee, ich muss mein zweites Proposal jetzt bald abgeben.
Das heißt, du musst vorschlagen, was du untersuchen willst, oder wie?
Nö, ich habe ja in meinem ersten Proposal das schon gemacht. Ich schreibe ja über den Krieg, ja, jetzt mein Arbeitstitel, der ist ja ganz schmissig.
Den allgemeinen Krieg.
Als solchen. Nee, mein Arbeitstitel ist Jesus ist kein Pazifist. Warum militärische Interventionen von den Christen unterstützt werden sollte.
Wow, Hashtag Sonderfolge, ich höre schon.
Es ist aber auch wirklich nur ein Arbeitstitel wieder. Und das muss man differenzierter betrachten. Aber in meinem zweiten Proposal muss ich...
Dein Wort in deinen Gehörgang.
Mein zweites Proposal wird dann, glaube ich, differenzierter. Nichtsdestotrotz habe ich viel zu tun. Wie sieht's denn bei dir aus, Lukas? Du bist ja, ich habe das Gefühl, eigentlich nur unter Strom. Ja, er sitzt ja manchmal auch in der Nacht da und muss ja noch die Folgen schneiden, weil du tagsüber eigentlich nur arbeitest. Muss ja auch sagen, wenn man den Lukas kennt, so habe ich ja Lukas quasi kennengelernt. Wir haben ja zusammen gewohnt und uns hat ja im Wesentlichen, ich weiß eigentlich, eine dünne Rehgipswand getrennt. Und in der Nacht hörte ich es dann, wenn ich versucht habe zu schlafen, immer klackern, ja, weil der Lukas bis 5 Uhr morgens klackernd durchgeackert hat, ja.
Und dafür habe ich in dieser Zeit, ja, man muss sagen, die ersten Studienjahre, ja, in meinem Erststudium, habe ich in dieser Zeit auch dann schön bis 12 geschlafen und dachte dann, okay, jetzt fängst du mal richtig an zu arbeiten nach dem Frühstück. Irgendwann 13:30 kam Simon, der damals sein Abi nachgeholt hat, nach Hause. Ey, lass mal den Müll wegbringen. Der ganze Elan des morgendlichen, also mittaglichen studentischen Starts voll ins Flaschen wegbringen und einkaufen. Da kommst du auch zu nichts. Das ist heute durchaus anders, Simon.
Heute hast du einen geregelten Tagesablauf.
Nicht unbedingt, dafür gibt es zu viele Sachen zu tun. Aber genau, ich bin gerade dabei, meine letzten Hausarbeiten im Hauptstudium zu schreiben, beziehungsweise eigentlich die letzte. Heute habe ich eine Arbeit abgegeben und die allerletzte, die muss jetzt noch schnell fertig werden in den nächsten 3 Tagen. Und dann hoffe ich, dass ich alle Scheine rechtzeitig zurückbekomme, weil am 1.10. ist die Frist für die Anmeldung zum Examen. Und dann geht das fröhlich weiter. Naja, manchmal gibt's ja so Zeiten, wo man viel abliefern muss. Bei mir ist das jetzt gerade so.
Aber dann wirst du ja auch Vikar, oder?
Naja, dann muss ich erstmal das Examen machen, Simon, ne? Das kommt nächsten Sommer.
Ach so. Musst du dir als Vikar dann so einen Talar kaufen oder stellt dir den Papa Start?
Nee, den muss man sich natürlich selbst kaufen.
Alter, dann machen wir eine Crowdfunding-Aktion draus. Das ist ja teuer, das Ding.
Alter. Ja, ich meine, wir haben ja genug Abrufer. Wenn man sagt, jeder gibt 8 Euro oder so, kommen wir schnell hin.
Also, ich bin dafür, wir stimmen dann über die Farben ab.
Die Farben? Ja. Du weißt schon, dass ein Talar schwarz-weiß ist.
Ja, man muss auch mal out of the box denken, Lukas, ja. Ich bin dafür.
Du denkst jetzt an eine Albe in weiß oder du denkst an ganz besondere neue Kleider. Ich meine, es gibt auch Leute, die predigen im Anzug. Ja, Hawaii-Hemd wäre auch möglich, wäre nicht so teuer.
Ja. So eine Hawaii-Hemd mit diesem weißen Kragen, den so...
Ja, genau. Man braucht auf jeden Fall dann das Bäffchen, ja, weil das ist ja ein Schutz der Klamotten vor dem Bart.
Richtig, weil...
Eigentlich von dem Bartpuder.
Der lukanische Bart ist ja wieder gewachsen so ein bisschen. Ich meine, er guckt unter Mikro hervor.
Minimal.
Zeig dir mal dein Gesicht. Ich habe das heute noch gar nicht richtig gesehen. Der Bart ist ja richtig kurz geworden, Lukas. Also können wir uns überhaupt noch auf dem Bartcast nennen? Ich bin mir nicht so sicher.
Natürlich. Wir gehen ja auch davon aus, dass man auch bärtig sein kann, selbst wenn man nicht den Segen hat, Barthaare im Gesicht zu haben, die man sich wegrasieren muss. Ja.
Du hast
also
recht,
von daher
hast recht.
Gar kein Problem.
Du hast
Problem.
Mich überführt in meinen alten eigenen Pharisäertum.
Ja, so, ich habe so letztens übrigens mal wieder so eine Kinderbibel in der Hand gehabt. Diese Kestecourt Bildgeschichten. Kennst du die von dem holländischen Maler?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Also ich habe das immer noch in Erinnerung, weil die Männer da alle solche schwarzen Bärte haben. Das ist so wie so mit so einem dicken schwarzen Marker so an den Hals dran getackert. Da muss ich gerade dran denken.
Ach, du meinst, ja, ich glaube, ich habe das mal gesehen. Sind das diese Dinger, wo Jesus am Kreuz auch immer so aussieht, als würde er schlafen?
Ich glaube schon. Die Kreuzigung haben wir witzigerweise nie gelesen, sondern halt eher so die Nummer mit den drei Kumpels, die ihren Freund durchs Dach lassen, die wir hier schon im Cast hatten, oder die Noah-Geschichte. Das sind so die Storys, an die ich mich da erinnere. Aber wie auch immer, die Leute zu biblischen Zeiten waren derbebärtig, was nicht nur Kestecourt weiß, sondern auch unser Markus. Und dem nähern wir uns mal. Wir haben heute eine recht lange Geschichte vor uns, was daran liegt, dass es eine Geschichte ist. Und Geschichten sind meistens länger als kurze Fakten und Reden. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen im Schnelldurchlauf an. Markus 6, die Verse 14. Und jetzt nicht erschrecken, bis 29.
Oh nein, so lang?
Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesu war nun bekannt. Und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferweckt worden, und darum wirken solche Kräfte in ihm. Andere aber sprachen, er ist Elia. Wieder andere, ein Prophet wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes aber hatte zu Herodes gesagt, es ist nicht erlaubt, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig. Doch hörte er ihn gern. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa. Da trat herein seine Tochter, die von Herodias, und tanzte, und sie gefiel Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Da sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, ich will's dir geben. Und er schwor ihr feierlich, was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach, ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale, das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen der Eide und derer, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht abweisen. Und alsbald schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab's dem Mädchen, und das Mädchen gab's seiner Mutter. Und da das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
Ja nun. Also wie schreibt man eine gute Geschichte? Ja, die Pointe direkt am Anfang.
Du meinst, weil am Anfang schon steht, dass Johannes getötet worden ist?
Ja. Nun ist es ja so, man ist ja so ein bisschen, der Luther hat ja einfach irgendwie überall Überschriften reingeknallt, deswegen passiert das so, ne? Denn eigentlich, wenn wir uns daran erinnern, was in der letzten Woche passiert ist, dass die Jünger die Dämonen aussalbten und viele gesund gemacht haben, dann geht diese Geschichte hier eigentlich an der Stelle ziemlich weiter. Das hat Herodes dann gehört. Und so geht's halt weiter, und dann ist der Kontext auch wieder klar, warum die Geschichte so direkt mit der Pointe anfängt. Ja, das wollte ich nur mal sagen.
Ja, das ist aber schön, dass du das mal eben gesagt hast, genau. Also ja, Herodes hört davon, dass die Jünger irgendwie los sind und dass da irgendwie ganz viel Action ist und der Name Jesus war nun bekannt. Also es ist ja auch so ein bisschen so eine Wegmarke im Evangelium, ne? So, hier, das ist jetzt der Stand, der erreicht ist. Jesus ist jetzt bekannt. Das ist witzig, weil vorher schon immer ganze Massen von Leuten hinter Jesus herrennen, aber jetzt kommt es auch in den politischen obersten Gefilden an. Vielleicht mal noch ein paar Sätze dazu, wer dieser Herodes ist.
Ja, Herodes. Wir haben tatsächlich ja schon mal über Herodes gesprochen. Also Herodes ist König vom Vasallenstaat Israel, der ja quasi Vasallenstaat unter dem Römischen Reich ist. Der ist so ein bisschen ja eingesetzt von den Römern, weil er so ein bisschen mit denen kooperiert hat und weil er eigentlich ein ganz smarter Typ ist. Das Dumme ist, er ist kein so richtiger Jude. Und er ist eher so ein reingeheirateter, weißt du, so ein Nike-Schmeckter, würden die Schwaben sagen. Und das finden die
Nike-Schmeckter.
Nike-Schmeckt.
Okay. Danke. Ja, wieder das gelernt. Ey, das muss ich meinen schwäbischen Freunden gleich erstmal erzählen.
Ja, bitte. Und dadurch ist er auch eigentlich im Volk gar nicht so richtig beliebt. Und er probiert eigentlich tatsächlich ziemlich viel. Der hat halt da mal eben den Tempel hochgezogen in Jerusalem, dieses Mega-Konstrukt zu der Zeit. Das ist episch, ja. Dafür haben ihn noch super viele Leute geliebt und er hat halt eigentlich aus Israel, das ja sehr lange geplagt war von Krieg und Unterdrückung, hat er in diesem Kontext, dass es jetzt ein Vasallenstaat ist, eigentlich einen sehr krassen, stabilen Staat mit auch vielen Sachen eben hochgezogen, eben dass er diesen Tempel hat, hat da auch eine Tempelwährung eben für auch ermöglicht und so weiter und so weiter. Mhm. Er ist ein total ambivalenter, umstrittener König, der versucht, sich schon mit dem Volk beliebt zu machen. Das gelingt ihm, würde ich sagen, nur so mittel, ja. Aber naja. So, und jetzt haben wir ja hier so ein bisschen, jetzt sehe ich auch so ein bisschen Herodes Wesen. Das ist ja immer so, ja, König Herodes, der ist doch böse. Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall gewillt, es richtig zu machen. Und ist so ein Typ, der eben sich eben Johannes auch reinzieht oder reingezogen hat und den auch gar nicht so schlecht fand. Jetzt ist der Typ natürlich irgendwie moralisch total komisch drauf, ja. Man nimmt irgendwie die falsche Frau, aber die Frau war halt. Ich meine, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, die war eben Jüdin. Und sich mit einer Jüdin zu verheiraten, das ist halt der nice Shit. Jetzt müsste ich die richtigen Begriffe einsetzen, denn es ist ja so, ich komme nur nicht mehr richtig drauf, da geht's um bestimmte Stämme und so weiter. Und eigentlich, ja, schneid es raus. Also jedenfalls, das ist die große Zusammenfassung von Herodes. Ja, meine Bücher, die sind noch alle in den Kartons.
Ja, macht ja nichts. Ja. Genau, vielleicht nochmal so ein kleiner Hinweis am Rande. Es gab ja eine Menge Herodisse zu der Zeit, die auch alle verwandt waren und Klientelkönige waren, so kleine Könige da. Und der den Tempel nicht aufgebaut hat, sondern umgebaut hat und erweitert und so, das war Herodes der Große.
Ah, verdammt, das ist ein anderer Herodes. Ne?
Genau, der ist schon vorher verstorben. Und der Herodes, den wir jetzt hier haben, da hast du recht, der ist Herodes Antipas, der ist der Nachfolger von Herodes dem Großen. Und der hat jetzt hier die Aktion mit Johannes, genau, das ist richtig. Und die Herodisse, beziehungsweise der Herodes jetzt hier ist Idumäer oder halt, um das mal zurückzuführen, für alle, die sich so irgendwie für die Bibel im Gesamtkontext interessieren, die Idumäer, das sind eigentlich die Edomiter, also es geht auf das Volk Edom zurück, das immer ein Konkurrent für das Volk Israel ist. Von daher ist da immer ein bisschen Spannung angelegt, ne, zwischen diesen Volksgruppen und da haben die Römer sich halt einen geschnappt, der für das gemeine Volk eher so eine Randfigur wäre eigentlich, ne? Den haben sie zum Führer gemacht.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich wieder in der Neuen Testamentprüfung, da mussten wir diesen ganzen Stammbaum der Herodianer auswendig lernen und es war so entsetzlich.
Das ist tatsächlich schlimm. Das musste ich nie, aber ne, ich habe es einfach mal nachgeschlagen.
Ja,
du kannst es
einfach. Ja gut, aber ich
gucke einfach nur nach.
Mich diese bekackten, ich muss jetzt ja mal sagen, diese scheiß blöden Herodianer-Sippen, das nervt. Das war so anstrengend.
Okay, also Simon ist ungefähr in dieser Position, die auch die Israeliten hatten, ne? Herodes sagt, er ist nervig und anstrengend.
Krass.
Aber vielleicht gucken wir nochmal kurz auf den Anfang. Die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferweckt worden und darum wirken solche Kräfte in ihm. Da ist ja schon mal angezeigt, dass es hier um den Tod von Johannes geht. Vers 14 steht dann auch, dass er enthauptet worden war und so. Erstmal interessant, ne? Also es geht um eine Totenauferweckung, ne? die Leute rechnen damit, dass Tote wieder auferstehen.
Was total ungewöhnlich ist, weil das mir, wenn ich so mal kurz in mich hineingehe, in der jüdischen Antike eigentlich gar nicht Thema war bis dahin, dass Tote auferweckt werden. Wie kommt denn sowas? Das ist schon sehr ungewöhnlich.
Ich denke mal, auf jeden Fall gibt es immer irgendwie so einen Volksglauben, der alles Mögliche glaubt. Ja, also ob da jetzt hier offiziell von den Philosophen, wir haben ja immer nur die Schriften des höheren gebildeten Standes, ne? Ob das die Leute jetzt auch im Volk glauben, ist ja nochmal eine andere Nummer. Na, und es gibt ja eben auch mit den Sadduzäern eine Gruppe, die als religiöse Partei sozusagen im Umfeld des Tempels sagt, dass es keine Totenauferstehung geben kann. Das bezieht sich dann ein bisschen auf Leben nach dem Tod und solche Fragen. Aber ne, das Thema allgemein, ob Tote wieder auferweckt werden können, das gibt's schon in der Zeit. Wobei du recht hast, dass es jetzt nicht so ist, dass man ständig irgendwie davon liest, dass da irgendjemand wieder zum Leben gekommen sei. Aber hier gehen die Leute davon aus, wenn jemand auferweckt worden ist, dann hat er besondere Kräfte. Ja? Und sie sehen, Jesus hat besondere Kräfte, deswegen diese Verbindung.
Man muss da vielleicht auch hinzufügen, Johannes der Täufer wird auch, deswegen erscheint er auch als extrem wichtig zu der Zeit, weil er eben so der erste Prophet nach einer langen Zeit war, wo es gar keine Propheten gab. So, also man sagt so, dass es so knappe 400 Jahre eigentlich nicht so viel Tolles passiert ist. Also man nennt es das Schweigen Gottes. Und Johannes der Täufer ist so der Typ, der erste nach langer, langer Zeit und ist natürlich
der Verrückte auch in der Wüste.
Genau, er ist der Typ in der Wüste. Das wird ja auch beschrieben im Alten Testament. Da kommt so einer Und deswegen ist er auch sehr, sehr wichtig. Aber was wir hier auch sehen ist, dass er ist ja auch so ein Gerücht, ne? Man weiß ja auch nicht so richtig, ist das jetzt dieser Johannes? Und dann sagen andere, nee, das ist doch Elia. So, und Elia, wer ist denn Elia, Johannes? Lukas, wer ist denn Elia?
Also Elia lohnt sich nachzulesen im Alten Testament, insbesondere in den Königebüchern, weil Elia eigentlich so einer der wichtigsten Propheten ist. Der hat jetzt nicht so ein Buch geschrieben, so wie wir Buchrollen haben von Jeremia oder Jesaja, deren Schreiber immer ganz fleißig mitgetextet haben, was die so gesagt haben, sondern das sind eben die Erzählungen in den Königebüchern, die da festgehalten worden sind, was Elia so gemacht hat. Und Elia war im Wesentlichen der letzte verbliebene Prophet Gottes in einer Zeit, in der es ganz viele Propheten eines Götzen gab, Baal. Ne? Und dann gibt's diese große Szene, wo die ganzen Baals-Propheten da versuchen zu beweisen, dass Baal der wirkliche Gott ist und der wirklich existiert. Und Elia dann sagt, naja, dann zeigt mir das doch. Und dann laufen die dann den ganzen Tag lang um die Opfer, die sie Baal bringen wollen, aber irgendwie nimmt er die nicht an. Es gibt kein Feuer vom Himmel, das irgendwie alles verzehrt. Und dann macht Elia halt irgendwie so einmal diese Action und lässt noch Wasser drüber kippen über die Opfer, die er da Gott hingeben will. Und das gilt eben als Annahme Gottes, wenn das anfängt zu brennen. Und bam, Gott nimmt das an und es brennt und verbrennt nebenher noch die ganzen Baalspropheten. Also Elia ist so der Last Man Standing. Und als er eines Tages dann durch ist mit seinem Job, als er alt wird, da gibt er dann so symbolisch seinen Mantel an Elisa weiter oder Elisha. Ein Mann, ja, ein bärtiger Typ mit einem Frauennamen, der dann sein Amt fortführt. Und Elia aber wird sozusagen entrückt, ne? Also man weiß nicht, wo er hin ist und man geht eben immer in diesem Zusammenhang mit dieser Hoffnung auf einen endzeitlichen Retter. Zum Beispiel auch bei Maleachi ist Elia eben auch angezeigt als der Ankündiger der Vollendung und ne, des endzeitlichen Retters, des Messias. Und deswegen ist es hier schon mal immer wieder in der Rede. Ja, ist das jetzt Elia, ist das jetzt einer, der anzeigt, dass bald die Welt zu Ende kommt und irgendwie der Retter kommt?
Ja, Maleachi übrigens in der Bibel ist tatsächlich das letzte prophetische Buch, zumindest in den klassischen Bibeln, die wir alle haben. So, dann kommt das Neue Testament.
Genau. Und da kommt diese stille Phase dazwischen, die du meintest.
Die,
ne?
Wir eine,
beziehungsweise es gibt noch ein paar apokryphe Schriften, die in der Zeit entstehen, aber.
Genau. Ja. Und das ist so ein bisschen mit einer weißen Seite bei ganz vielen Bibeln kunstvoll getrennt.
genau.
Und dann sagen andere, nein, das ist ein Prophet wie einer der Propheten. Und das ist total spannend. Das ist
super, oder? Weil ich finde einfach den Satz erstmal cool. Ja. Ey, er ist ein Prophet. So wie einer der Propheten. Weißt du?
Was ich aber glaube,
das hab ich gemeint.
Genau, was da tatsächlich passiert ist, eigentlich das, was eigentlich immer passiert. Da macht halt einer was richtig Geiles und alle machen's nach. Ne, so da kommt halt Gronkh, ja, spielt Minecraft, lädt es auf YouTube hoch und plötzlich gibt's 1 Million Let's Player. So, was soll das? Ja, und genau so ist es mit Jesus. Ja, da kommt halt einer, macht's halt richtig geil und alle machen's nach. Und das ist da auch passiert. Also wir können auch tatsächlich sagen, in der Zeit um 30 nach Christus, da kann man sagen, dass es extrem viele Propheten gab. Das ist auch historisch relativ nachweisbar. Und da, also ziemlich viele Messiasse, die da sagen, ja, hier und da.
Aber du
und
meinst, darauf bezieht sich das?
Ich glaube, das ist so ein Prophetending.
Weil ich glaube eher, das bezieht sich auf die Schrift. Ein Prophet wie einer der Propheten. Also ein Prophet wie Jesaja, Jeremia, Maleachi und Co.
Da, ja, ich glaube aber, dass nach 400 Jahren das jetzt auch nicht mehr so Thema ist.
Ich glaub's aber doch. Also, weil Toll. Das würde dafür sprechen, dass die Leute sagen, ey, die Zeit der Stille ist vorbei, ne? Jetzt kommt tatsächlich mal wieder ein richtiger Prophet.
Okay, jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt kommen die Propheten. So kann man es auch sagen. Sucht euch eine mögliche Aussage aus. Wahrscheinlich ist auch beides richtig.
Nein. Okay, das ist ja eher nebensächlich dabei. Was ich erstmal witzig finde, ist, dass die Leute offensichtlich gar nicht so genau Ahnung haben, natürlich. Der Name Jesus ist jetzt bekannt. Die Leute sagen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferweckt worden. Moment mal, Anfang des Markus-Evangeliums, Markus 1, wird Jesus von Johannes dem Täufer getauft. Das geht ja gar nicht, ja? Dass Jesus gleichzeitig Johannes und Jesus ist in zwei verschiedenen Körpern, ne? Also offensichtlich haben sie nicht so eine Ahnung, sondern spekulieren. Für Herodes ist aber erstmal ganz klar, oh Mist, ja, Johannes ist wieder da.
Genau, also es ist ja, ich meine, jetzt es ist ja auch die Gerüchteküche und alles verändert sich ja immer bei der stillen Post. Jetzt, oh Mist, Johannes ist wieder da. Ich kann mir aber auch zum Beispiel vorstellen, dass er sagt, boah krass, ich halte super viel von dem. Wie geil, der lebt wieder. Könnte man auch sagen.
Das könnte man auch sagen. Ich frag mich nur, wie Herodes auf diese Antwort kommt, ja, auf diese Möglichkeit. Hier ist Herodes jetzt da und sagt einfach, es muss Johannes sein, ja. Warum? Ja, es wird im Text nicht groß gesagt, ne? Und offensichtlich liegt es für Herodes so nahe, dass es Johannes sein muss. Weil Johannes kennt er wahrscheinlich auch am besten. Von Jesus hat er noch nichts gehört. Also hat er schon was gehört, aber eben nur in diesem Zusammenhang, dass er denkt, dass es Johannes sein könnte. Und das ist der Einzige, der für ihn in Frage kommt. Dass da nochmal so ein eigener Typ aufsteht und wirklich Wunder tut, unabhängig von Johannes, das ist überhaupt nicht relevant für ihn.
Ja, dann muss man sich halt schon die Frage stellen, was ist denn Herodes da für ein Typ und so. Finde ich auch komisch, tatsächlich. Aber ich denke mal einfach in einer Zeit, in der man auch ganz anders eben mit Übernatürlichkeit umgeht, ist es auch, glaube ich, jetzt nicht so schwer, sich vorzustellen, dass da der Kopf plötzlich wieder dran ist. Ich ja, meine, ich hätte an Herodes Stelle vielleicht mal geguckt, wo der Kopf noch liegt, ja, aber...
Also ja, es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass Herodes das noch sehr bewegt, ja, dass er es noch auf dem Gewissen hat und dass es für ihn vielleicht auch eher so ein Schock ist. Scheiße, der Typ ist zurück, die Nummer ist noch nicht ausgestanden, ne?
Okay. Es wird im Wesentlichen ja dann beschrieben, was passiert, ne? Also Herodes nimmt sich erstmal irgendwie die Frau von seinem Bro so, das ist schon ziemlich für den Arsch, aber gut. Und dann wird halt erklärt, er hängt halt mit seinen Leuten rum und ich glaube, die haben einfach einen guten Abend und dann kommt die Tochter und tanzt.
Jetzt naja, warte mal, so, das Problem ist ja, er hat ja ein Problem mit Johannes. Und zwar gerade, weil er die Frau
seines... Er hat ein Problem mit Johannes?
Er hat ein Problem mit Johannes.
Also, Herodes.
Ja, naja, letztlich
hat er ein Problem mit seiner Schnitte,
mit seiner Frau.
Das ist sein Problem, Alter.
Ja, zum Beispiel hat er das Problem, dass sie fast denselben Namen haben, ja? Herodias und Herodes, ey, das ist doch wirklich unmöglich.
Das ganze Ding ist völlig unmöglich. Aber was ist denn sein Problem? Er findet Johannes ja ganz toll.
Ja, aber Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist nicht erlaubt, dass du die Frau deines Bruders hast.
Ja, und Herodes hat es ja auch irgendwie eingesehen.
Ja, aber er hat sie ja trotzdem gehabt, also... Bullshit eingesehen.
Naja, das ist ja, weißt du, das ist ja, der Punkt ist ja, wenn wir uns heute vorstellen, da heiratet der eine irgendwie, da heiratet man in einem Königshaus, dann springen sie alle in die Kiste. Ich würde jetzt mal nicht zwingend annehmen, ja, dass das jetzt so eine Ehe ist, wo die da die große Liebelei mit haben, sondern ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass es eben einfach eine politische Hochzeit ist. Oder eine politische Ehe
ist. Guck mal, das ist doch Ehebruch.
Ja.
Weil es steht ja nicht da irgendwie, dass sein Bruder Philippus gestorben ist oder sowas. Also, weißt du?
Natürlich.
Scheinbar hat er sich einfach die Frau genommen.
Genau, er hat sie sich genommen, weil er es politisch ja auch musste. Ich will ihn jetzt hier nicht, als würde ich den jetzt verteidigen oder so. Aber ich will nur so ein bisschen das, was da passiert, quasi in den Gemächern und was politisch los ist, das muss jetzt nicht immer gleich eine Suppe sein. Also diese Ehebruchsache, klar, da hat Johannes ja recht, aber ich glaube, das ist Herodes auch klar, aber da sagte ich halt, was ist politisch jetzt aber relevant? Fertig. Das ist ja Herodes, glaube ich, war da auch ein Stratege. So, das zeigt er ja auch in seiner Art und Weise, wie er herrscht. Strategisch.
Naja, aber ich weiß jetzt nicht, was genau daran strategisch ist, weil das Ding ist ja, Herodes entlässt seine eigene Frau, heiratet dann die andere.
Ja.
Ja, und das Ding ist das ja politisch ein totales Problem, weil das für die Juden überhaupt nicht geht. Ja, also die ganze Bevölkerung dort. Ich meine, das ist ja Klatsch, ne? Das ist ja in allen Bildzeitungen, die es damals gibt, nicht gibt, aber die Leute wissen es, die diskutieren es auf der Straße und auf den Plätzen. Und das geht ja gar nicht, dass jemand Ehebruch begeht und zwar doppelten Ehebruch. Ja, zum einen bricht er die Ehe mit seiner eigenen Frau und zum zweiten bricht er die Ehe eines anderen oder beziehungsweise der anderen Frau, indem er sie selber zur Frau nimmt. So, also
ja, natürlich. Das ist ja auch.
Ne, das ist ein heißes Eisen. Und Johannes ist jetzt wie der Celebrated Minister, ja, der große Preacher in den USA, der zu Donald Trump geht und sagt, ey Freund, so nicht, ja, und sich einmischt in seine Aktion und Einspruch erhebt. Also es ist schon so Celebrity Battle. Das vielleicht noch dazu. Ja, wir haben am Anfang vom Verrückten in der Wüste gesprochen, wo man sich fragt, warum da alle hintingeln. Der Typ war politisch ein ganz schönes Schwergewicht, ja. Also er konnte zu Herodes gehen und sagen, Digga, das geht so nicht. Und die Leute haben das auf den Straßen diskutiert.
Ja. Also wir reden ja da, wir sind uns ja einig, Lukas.
Ja.
Ich will ja nur sagen, nichtsdestotrotz fand ja Herodes ihn nicht scheiße. Das Rückdorf finde ich voll ich total. Behaupten. Ja, aber er hat ein Problem mit Johannes, das ist ja nicht wahr. Also ja, schon hat er ein Problem mit Johannes. Aber das hätte jetzt erstmal, glaube ich, erstmal keine relevante Auswirkung.
Ja, aber das Kuriose ist doch, dass sich Leute sympathisch finden können, obwohl ihre Aussagen und Positionen eigentlich derbe gegeneinander stehen und überhaupt nicht auszuhalten sind. Weil das für Johannes ist das die reinste Sünde und Gotteslästerung. Und Herodes weiß es und denkt sich so, ja, ist jetzt aber so.
Ja, genau, ist aber so. Und es hätte jetzt auch nicht, also ich meine, er ist schon nicht beliebt, ja. Diese Aktion ist jetzt auch nicht sein politischer Bankrott. Vor allem, weil er König ist und nicht demokratisch gewählter Politiker.
Richtig, das ist das Ding. Geht wählen.
Ja, geht wählen, verdammt. Genau. Sonst haben wir nämlich so ein Herodes.
Sonst haben wir solche herodianischen Verhältnisse.
Genau. Wir sind uns doch da einig, Lukas. Ich will doch nur sagen, also wenn du sagst, dann vielleicht verstehe ich doch falsch. Vielleicht hat Herodes ein Problem mit ihm, aber ich finde nicht.
Also Herodes hat inhaltlich ein Problem mit ihm, aber persönlich wahrscheinlich nicht.
Genau.
Er hat eher das Problem, dass seine Frau ihn töten will und es nicht hinkriegt, weil Herodes ihn schützt. So, weil Herodes nämlich noch so einen Restfunken Anstand hat. Er weiß, dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann ist. Also, dass er irgendwie mit Gott im Einklang ist und solche Leute sollte man nicht touchen.
Richtig.
Ja, er wurde unruhig, wenn er ihn hörte. Ich finde das so geil, weißt du, womöglich ist das so ein Gespräch. Johannes spricht und verkündigt und in dem Herz von Herodes regt sich so ein Gefühl, ja, irgendwie muss ich, ne, sowas wie umkehren, ja, ich muss irgendwie mein Leben ändern und irgendwie kann er nicht loslassen und hört ihm einfach gerne zu. Und Johannes ist ein krasser Prediger. So, aber in der Zeit, in der Johannes lebt, kommt er leider nicht ganz zum Ziel. Ja, weil diese Nummer mit der tanzenden Tochter dazwischen kommt.
Genau, jetzt tanzt die Tochter und man denkt sich so, was ist denn das jetzt für eine widerliche Aktion? Auch das, glaube ich, also ist jetzt auch alles weniger sexualisiert, als wir uns das gerne vorstellen.
Ja, warum?
Ja, schon irgendwie, aber jetzt irgendwie auch nicht.
Na Digga, guck mal, der hat Geburtstag, er schmeißt ein Festmahl und da sind nur Männer.
Ja.
Und dann ist es seine Tochter, die er mit Herodias hat, also auch noch seine leibliche.
Ja.
Und die Typen, also das muss man sich ja vorstellen, dass, wie wir schon mal besprochen haben, die, und hier steht es auch noch explizit, die liegen zu Tisch, ja, also die chillen da in den Polstern an ihren Tischen und jetzt kommt dieses Mädel rein und tanzt und alle sagen, oh, geil.
Und genau das würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Also ich habe manchmal so ein bisschen die Hoffnung. Ja, weil Mann, das ist halt, was alle denken. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach gerade nur Anti, aber ich würde einfach mal sagen, jetzt hat halt seine Tochter, also ich stelle mir das jetzt einfach eher so ein bisschen schulaufführungsmäßig vor, vorne getanzt. So. Und alle klatschen. Schön. Und er hat halt seine Tochter lieb, verdammt nochmal.
Okay. Ja, vielleicht gilt das ja auch für Herodes und die anderen Jungs mögen denken, was sie wollen.
Richtig.
Auf jeden Fall, die Szene, die jetzt kommt, hat sehr viel Ähnlichkeit mit etwas, das im Buch Esther beschrieben wird. Ne, Esther ist ja mal so eine Geschichte, in der es gar nicht so viel um Theologie geht, sondern darum, wie eine junge Frau mit viel Geschick und Vertrauen auf Gott ihr Volk retten kann. Ne? Und auch Esther ist beim König und ist eine von Israels Next Topmodel sozusagen, die der König sich aussucht und alle müssen sich mal frisch schminken und dann hin und her bewirbt sie sich darum, eine besondere Rolle zu spielen und dann tanzt sie für den König und dann sagt er ziemlich genau dasselbe, was Herodes hier auch sagt. Was du von mir bittest, will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Diese Formulierung bis zur Hälfte meines Königreichs, die gibt's da eben auch. Und bei Esther zieht die Nummer auch. Ja, sie rettet damit ihr Volk. Hier geht ein wichtiger Kopf des Volkes drauf.
Ja, aufs Tablett.
Die Parallelität macht schon irgendwie, finde ich, aus, dass es schon um Schönheit und sexuelle Attraktion irgendwie ein bisschen geht. Aber gut, anderes Thema. Nun denkt sich das Mädel, oh, Hälfte des Königreichs? Naja, ich frag mal Mama.
Ja, ich frag mal Mama und Mama sagt so, ja, ich mag ja den Johannes nicht, denn der sagt ja öffentlich, dass das hier eine ganz beknackte Ehe ist, finde ich nicht gut. Und dann geht also die Tochter da rüber und sagt zu Herodes, Mama will den Kopf von Johannes. Ne? Und der Mann Herodes, ja, ist ja ein Mann der Ehre. Ja. Der hält sich an sein Wort. Also, auch also irgendwie komme ich mir heute auch Banane vor, vielleicht, ja. Aber ich denke mir so, ja, ist doch irgendwie anständig. Das Blöde ist halt, das ist halt jetzt also schwierig, ja, politisch und.
Naja, er hat sich halt vorher ungeschickt verhalten, ja. Also er ist irgendwie in Happy Party Mood und hängt da mit seinen Jungs rum und ist stolz auf seine Tochter und verspricht ihr dann einfach was, wo er dann am Schluss nicht drauf achten kann und er, also ich meine, was für eine verrückte, kaputte Familie ist denn das? Ja, wo die Frau genau weiß, was er nicht möchte und dann denkt, oh, ist heute eine günstige Gelegenheit, der hat Geburtstag, der sich schon bereit hält, so draußen wartet an der Tür wahrscheinlich und die Tochter kommt dann an und sagt, ja, was soll ich machen? Und ohne große Umschweife, ja, mach mal das Haupt von Johannes. So, und dann ist das Mädel auch noch so geil beschrieben. Ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich, auf einer Schale, das Haupt.
Ja,
ich will das aber jetzt.
Ja, das Mädel ist auch völlig Banane. Vielleicht ist es auch alles sexualisiert. Die sind alle beschissen. So. Denn die ganze Sippe ist eklig. Und jetzt will sie auch noch den Kopf mit Ketchup. So. Auf dem Tablett.
Ja. Ketchup kommt kostenlos.
Der Einzige, der halbwegs normal tickt, ist halt Herodes. Der findet nämlich eigentlich scheiße. Das wird ja auch beschrieben.
Aber der war halt ungeschickt.
Muss man ja auch mal in der Bibel sagen. Da wird ja dann immer Herodes als Bösewicht dargestellt. In der Bibel wird halt auch beschrieben, dass er darüber nicht glücklich ist. Ja?
Nö, das ist richtig.
Ja. So.
Aber er wird halt auch nicht als besonders mutiger Typ in dem Fall dargestellt. Ja, weil wenn er wirklich weiß, es geht hier ja um Leben und Tod, ja, und darum, dass es um einen gerechten und heiligen Mann geht, einen, von dem er weiß, dass er mit Gott unterwegs ist, dann wäre es auch vernünftig zu sagen, wisst ihr was, Leute? Das, was ich gesagt habe, war dumm. Ich gebe es zu und ich werde mein Wort an dieser Stelle brechen, weil ich weiß, dass die Alternative völliger Bullshit ist und ich kann das nicht machen. Und damit würde er sich natürlich disqualifizieren, aber trotzdem wäre er halt irgendwie bei der Wahrheit. Und das ist die Herausforderung, finde ich, die der Text auch stellt. Und der stellt letztlich die Frage auch für uns so, wie verhalten wir uns in solchen Situationen? Ja, lassen wir uns einfach von unserer früheren Dummheit kontrollieren oder lassen wir es zu, dass wir uns angreifbar machen, auch mit Recht angreifbar machen, um das Richtige zu tun.
Das wundert mich aber halt bei Herodes nicht, denn sein Charakterzug ist, dass er kollaboriert immer mit dem äußeren Willen. Ja, ich meine, das macht er ja mit den Römern.
Ja.
Ich muss mich da nochmal wirklich reinlesen. Ich finde die ganze Geschichte um Israel davor sehr spannend, wie man eben da hinkommt. Wie gesagt, wir haben ja auch bereits in der ersten Folge gesagt, gab es auch einige lange, lange Zeit ganz elendige Gemetzel. Und Herodes ist, so schmerzhaft es ist, die beste Lösung zu der Zeit. Und ja. Eben ein Typ, der klein beigibt. Und das ist halt auch sein Ding. Ja? Klein beigeben, aber irgendwie auch ein anständiger Typ sein, aber irgendwie auch nicht.
Ja, richtig. Ja, ist halt ein Taktiker, ne? Taktiker. Das, was man Politikern gerne so vorwirft. Ich muss gerade denken an einen Satz, den ich gelesen habe in einem Buch von Bill Heibels. Simon, ertrag es bitte.
Der Bill. Ich mag Bill Heibels. Hallo.
Ja, ja, eben, ja. Ich wollte es auch gar nicht behaupten, das Gegenteil. Bill Heibels hat mal ein Buch geschrieben nach vielen Jahren als Leiter seiner Gemeinde, das heißt Mutig Führen. Als Amerikaner darf er das Wort Führen auch benutzen, das in der BWL auch ganz viel verwendet wird, aber in der Kirche immer so, nee, springen wir lieber von Leitung. Gut, okay, also Mutig Führen, und er schreibt eben bei den Kriterien, die er anlegt für Mitarbeiter, mit denen er zusammenarbeiten möchte, Nummer 1 Ausschlusskriterium ist Charakter. Wenn jemand einen schlechten Charakter hat, wenn jemand einfach charakterlich nicht in der Lage ist, zu Entscheidungen zu stehen und verlässlich zu sein, das kriegst du halt durch gute Mitarbeiterführung, gute Fortbildungsangebote und was auch immer nicht mehr raus. Das ist einfach so, und damit kannst du nicht arbeiten. Das wäre hier bei Herodes so die Frage, ob der einfach vom Charakter her nicht anders kann an der Stelle.
Ja, da will man ja Herodes auch nicht in Schutz nehmen, aber es zeigt halt auch, dass er ein schwacher König ist in diesem Zuge, und warum auch die Römer damit gut arbeiten können. Ne, dann kommt halt einmal im Monat kommt dann Pontius Pilatus vorbei und sagt ihm, Digga, so sieht's aus. Und dann, keine Ahnung, wird's wahrscheinlich auch so laufen. Und das ist halt wirklich ein Problem. Das ist übrigens interessant, wo du das so sagst, dass man ja auch vorher aber eben ganz oft nicht erkennt, wenn Leute diesen Charakterzug haben. Denn wahrscheinlich der Herodes auch meistens zuverlässig ist. Und wenn ich mich jetzt so an meinen Umfeld erinnere, von Menschen, die ich so in meinem Leben kennengelernt habe, dann ist das ja eben ein Punkt, warum Menschen andere enttäuschen. So, warum man oft das erlebt, nicht weil Leute grundsätzlich böse sind oder so, sondern weil sie nicht anders können, weil sie diesen Charakterzug nicht haben, Fehlentscheidungen zuzugeben, weil sie weil sie auch vielleicht es sich selber nicht eingestehen wollen, weil sie sich den Hohn und Spott nicht stellen können und einfach nicht unabhängig genug sind emotional, einfach mal Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie ihre eigenen revidieren. Das erinnert mich, war das Konrad Adenauer? Oh, da müsste ich jetzt diese Zitate, da hat er doch mal im Bundestag, wurde ihm doch irgendwie vorgehalten, dass er irgendwie vor 3 Jahren irgendeinen Bullshit gesagt hätte und heute das aber ganz anders macht, also damals, ne? Und Adenauer hat irgendwie sowas gesagt wie, also völlig paraphrasiert und deswegen auch nicht so schön, was ihn denn sein eigenes Geschwätz vor 4 Jahren interessiert. Ja. Und das, ich meine, würde heute nicht mehr gehen, ja, aber ich glaube, das hat damals zumindest zum Beispiel Adenauer auch zu einem Gründervater der Bundesrepublik gemacht, weil er eben so ein Charakter war, der eben Fehler zugeben kann. Und ich glaube, du hast du recht. Es zeigt auch ein großes Problem. Es zeigt halt auch zu der Zeit einen Typen, der das Land stabilisiert hat. Aber Stabilität ist nicht immer das Beste, sondern es geht auch darum, sich Fehler einzugestehen und das öffentlich zuzugeben und nicht immer nur zu vertuschen. Ne? Hat auch unseren Bundespräsidenten, unseren, wie hieß der Typ überhaupt nochmal?
Christian Wulff.
Ja, genau, Wulff, der sich von einer Lüge in die nächste verstrickt hat und der sich deswegen dermaßen disqualifiziert hat, dass es ihn im Wesentlichen sein Amt gekostet hat. Und ich würde halt tatsächlich sagen, und das war mir auch damals so ein bisschen, Junge, jetzt gib's halt einfach einmal zu, lass dich dreimal auslachen und dann ist das gut, ja. Und das ist der Shit, ja. Ich glaube, was man lernen muss als Mensch, sich lieber hinstellen, ja, und zuzugeben, dass man Spacken ist, dann nehmen einen die Leute immer ernster, als wenn man es einfach nicht tut, ja. Und dann unglaubwürdig.
Also ist ja immer eine Frage von Macht. Ich habe nochmal nachgeschaut gerade, also das Zitat von Konrad Adenauer ist richtig, das macht dann richtig Sinn, wenn man noch den Nachsatz dazu nimmt, weil er sagt dann halt, kümmert mich mein Geschwätz von gestern, nichts hindert mich, weiser zu werden. Und das ist, ne, ist das Schlaue daran, zu sagen, ey, ich habe da falsch gelegen, klar, aber ich bin nicht dieselbe Person mehr und ich gehe jetzt einen anderen Weg, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Also einerseits ist es ja hilfreich, wenn Heibels zum Beispiel sagt, wenn du Mitarbeiter aussuchst, ja, dann mach nicht den Bock zum Gärtner, ne? So, dann nimm nicht jemanden, der es einfach leider charakterlich nicht hinkriegt. Gleichzeitig finde ich das aus einer größeren Perspektive jetzt nicht darauf ausgehend, wen will ich als Mitarbeiter haben oder sowas, bisschen zu kurz, ja, weil Charakter auch immer eine Frage davon ist, von wem wird der Charakter regiert, ja, von Gott oder nicht von Gott. Und das ist hier bei Herodes so, dass Johannes ihm predigt und bei Herodes regt sich so ein kleiner Widerstand in sich und weißt du, er hat den Moment aber noch nicht, in dem er irgendwie umkehren kann und ein neues Leben startet. Ich finde, christliches Leben ist davon gekennzeichnet, zu scheitern. So, zu sagen, weißt du was, ich krieg das Leben nicht hin. Das ist die Grundbotschaft, ja. Bei uns, das manchmal verdeckt ein bisschen durch unsere Happy-Clappy-Kultur, ne? Aber bei uns im Glauben geht es ja nicht darum, dass Gott mir ich irgendwie auf eine Position hebt, jetzt wo ich an ihn glaube, in dem ich keine Fehler mehr mache oder in der alles gut ist oder so. Und wenn ich dann mal wieder da rausfalle, dann leidet mein Glauben darunter. Sondern das Grundding unseres Glaubens ist ja gerade, dass wir von Gott geliebt sind und er uns beisteht und er uns in sein ewiges Reich aufnimmt, gerade obwohl wir Scheiße bauen, beziehungsweise gerade weil wir Scheiße bauen, weil Gott sich nämlich um Sünder dreht. Ja, Gott ist nicht für die Heiligen da, denen es allen gut geht. Ich meine, gut, der Begriff wird auch natürlich auch für Sünder benutzt bei Paulus, ne? Paulus sagt gerade, die Sünder sind die Heiligen. Ja, der Jesus sagt, er kommt als Arzt für die Kranken und nicht für denen, denen es gut geht. So. Und deswegen ist christliches Leben immer davon bestimmt, finde ich, zu sagen, wisst ihr was? Ja klar, ich habe 1000 Fehler. Das ist aber kein Gegenbeweis dagegen, dass Gott real ist, sondern das ist gerade ein Beweis, dass ich Gott brauche.
Ja, und dazu fällt mir noch was ein, da muss ich gerade dran denken, weil wir vor einigen Wochen dieses schöne Audiokommentar hatten und ich dachte jetzt gerade nochmal an Ehe, ja, weil ja das quasi das Feld ist, wo es immer so in die Anwendung geht und ich habe mal vor 2 Jahren oder so mit einem alten Freund aus meiner Heimatstadt Rathenow gequatscht, kurzes Gespräch und der hat so mitbekommen, dass ich verheiratet bin. Ich habe eigentlich kaum noch Kontakt zu den Leuten und der meinte, ja, du bist ja bescheuert. Und das Ding ist halt, dass er, so wie ich früher auch nur Ehen kannte von den Eltern und so weiter, die eigentlich kacke waren, so, und die nicht funktioniert haben und so und irgendwie, weil, und das ist halt so etwas, was ich für mich ganz krass mitgenommen habe, ja, weil die sich alle nicht zugeben konnten, dass sie halt Fehler machen. Und ich mache das bei meiner Frau, bin da echt nicht der große Held, ja. Ich probiere es halt.
Würde jetzt aber auch nicht so gut passen, wenn du gerade sagst, dass du lauter Fehler machst, ja. Also, wenn du darin, dass du dir bewusst bist, ganz viele Fehler zu machen, fehlerlos wärst, dann wärst du ja doch fehlerlos. Nee,
genau. Ganz und klar. Ich bin halt echt scheiße da drin, mich zu meiner Frau zu stellen und zu sagen, tut mir leid, ich bin ein Idiot. Weil ich mache Fehler, so, also, ne, so. Es fällt mir echt schwer.
Aber es ist dir wichtig.
Es ist mir total wichtig. Darauf basiert einfach Beziehung. So. Das ist ein Fundament, ist, seine Spackotösität zuzugeben. Und,
das ist ein Fachwort übrigens, könnt ihr nachschlagen.
Ja, genau. Kann man nachgucken. Und das ist einfach der Shit. Das funktioniert einfach, weil man einfach dann sagen kann, ja, du bist ein Spacken, aber du bist halt mein Spacken. Ja. Und dann ist das alles schön.
Ich finde das faszinierend, dass es immer so viele Irrtümer darüber gibt, worum es im Christentum geht. So. Und dass es immer wieder um Moral geht, dass man immer wieder sagt, na, Verhalten X oder Y geht ja gar nicht und wer Christ ist, darf es nicht machen und so. Und wisst ihr was? All das ist genau das Falsche, ja. Im Christentum geht es eben darum, dass man Scheiße baut und dass man den moralischen Standards nicht gerecht wird. Und wenn dann auch die Christen sagen, die Moralstandards hier müssen aber eingehalten werden, ja, weil sonst ist unser christliches Abendland in Gefahr, wenn man ganz extrem ist, ja, oder weil sonst hat Gott dich nicht lieb, ja, Bullshit. Es ist richtig, es gibt natürlich irgendwie Moralvorstellungen und Herausforderungen und wir sollen nicht Scheiße bauen, schreibt Paulus, ja, nur weil wir es können, ja. Aber das Zentrum ist nicht die Moral, das Zentrum ist, dass Gott dich liebt und dass Gott dich annimmt, gerade weil du Scheiße baust und weil du dir auch dessen bewusst bist, weil das gehört letztlich natürlich auch dazu. Ja, wenn ich einfach sage, ich habe keine Fehler, dann kann ich auch nicht aus Vergebung leben, weil ich kann nur aus Vergebung leben, wenn ich was habe, was vergeben werden muss. Ja. Mann, ey.
Das möchte ich noch erzählen. Das ist ja so eine Feinheit. Wie kommt es dann eigentlich, dass Menschen, Christen sowas wollen, ja, dass man sich moralisch gut verhält? Und ich glaube, das liegt schon daran, dass man natürlich auch mit der Zeit wenn man sich darauf ausstreckt, ja, einfach Vergebung zu erhalten, dass man natürlich auch daraus lernt und auch vielleicht weniger Käse macht, ja. Und Menschen orientieren sich natürlich daran, die dann zum Glauben kommen, an Menschen, die, ja, die sie toll finden, ja, die auch vielleicht zu Recht wirklich zu bewundern sind irgendwie. Und dann passiert dieser falsche Fehlschluss, dass man halt sagt, der ist toll, der, deswegen muss man so sein. Das ist ein so ein Ding, was man ja ganz oft einfach in zweiter, dritter Generation bei christlichen Gemeinden, Familien einfach immer wieder sieht. Man sieht so, ja, gutes Verhalten und macht das Verhalten zum moralischen Standard. Genau. Und da möchte ich, glaube ich, praktisch sagen, das ist ein Ding, das muss man lehren in Gemeinden, dass das Verhalten vielleicht das Ziel ist eines Weges, der komplett durch die Scheiße durchgeht. Ja. Ja. Und das ist halt für mich, das ist für mich deswegen wichtig zu sagen, weil wenn man sich die Frage stellt, was will ich in der Gemeinde den Menschen beibringen, dann ist es beizubringen, durch die Scheiße zu laufen. Und diesen Weg komplett zu beschreiben auch, ja. Und wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie schon cool und macht nicht mehr so viel Käse, dann sollte man den Leuten nicht davon berichten, wie geil man ist, sondern, ja, wie viel Scheiße auf dem Weg eigentlich liegt, den man durchquert hat.
Das ist schön, Simon. Ja, und, weißt du, trotz Liedern wie Oceans, ja, Christen, die nur auf dem Wasser laufen, gibt es nicht. Christen laufen meistens nicht auf dem Wasser, sondern sie warten durch die Scheiße.
Richtig.
Und sie wissen nicht, wo die Steine sind.
Richtig. Ja, mit so allen Konsequenzen. Doch. Ja. Und
das ist mal ein schönes Bild. Ja. Das können wir mitnehmen. Weißt du, um die Geschichte noch kurz rund zu machen. Also, Johannes wird gehängt und dann geht der Kopf zum Mädchen und das denkt sich, scheiße, was soll ich damit? Gibt's deiner Mutter. Und am Ende kommen die Jünger von Johannes und legen ihn in ein Grab. Also, Johannes hat auch noch Anhänger, die immer noch mit ihm unterwegs sind und Jesus hat sie nicht alle abgezogen. Aber das ist so die erste Geschichte, wo hier jemand im Grab liegt. Wir wissen von einer Geschichte, die noch kommen wird, wo jemand aus diesem Grab wieder raussteigen wird. Johannes ist es nicht. Ja, aber nächste Woche sehen wir, wie es mit Jesus weitergeht, wie die Apostel zu Jesus zurückkommen und von ihren Erfahrungen berichten und wie dann eines der berühmtesten Wunder der ganzen Jesus-Geschichte geschieht.
Bam.
Bam. Mehr kann man dazu nicht sagen. Würdest du jetzt sagen, Simon?
Aber du sagst es ja schon.
Gut, dann lasst eure Bärte im Herzen oder am Kinn oder an beiden weiter wachsen in den nächsten Tagen. Seid fröhlich, lebt aus der Vergebung, ja, gebt zu, wenn ihr Fehler habt und seid dankbar für die Vergebung, die ihr bekommt.
Und taucht fröhlich ein in den Weg des Kotes.
Genau, ja. Und wenn ihr es nicht hinkriegt, das alles zu tun, dann führt das wieder zu Punkt A zurück.
Richtig. So wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Ja, es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lukas, es hat mich gefreut, dich zu sehen.
Mich hat es auch gefreut. Also, spread the word, erzählt auf allen Mediakanälen. Es ist schön, dass immer wieder neue Leute dazukommen und offenbart von 1 anfangen zu hören. Wir würden jetzt gerne mal die Tausender-Marke sprengen bei der ersten Folge. Es haben jetzt so um die 900 Leute die erste Folge gehört. Also, ne, macht's noch den Leuten bekannt. Erzählt's weiter, weil ihr seid die Leute, die offenbart kennen und ohne euch kennt's halt auch keinen anderen.
Finde ich gut.
Bis dann.
Und schöne Woche.
Bleibt hart und
bleibt bärtig.
Ciao.
Tschüss.